Also es tut mir ja wirklich leid, eure Gespräche zu unterbrechen jetzt. Gell? Wenn die Männer schon mal so im Reden sind, dann soll man sie ja eigentlich schwätzen lassen. Aber ihr könnt euch gerne auch zwischendurch noch was zu trinken oder zu essen holen und so weiter. Das ist natürlich hart, gell? Freitagabend nach einem guten Essen da noch was sagen. Aber ich sehe alle, ihr seid ja topfit, gell? Ihr seid voller Erwartung und deswegen freue ich mich jetzt auf die Zeit. Und gleich um das am Anfang zu sagen, also es gibt nachher auch so eine Frage- und Antwortzeit. Nicht, dass ich da alle Fragen beantworten könnte, aber wenn ihr Fragen habt, auch zu dem, was jetzt gesagt wird, könnt ihr euch das gerne aufheben für den Schluss und dann würde Matthias das zum Schluss moderieren und dann könnt ihr diese Fragen auch loswerden. Und es ist völlig egal, was ihr für Fragen stellt. Wenn ich es nicht beantworten will oder kann, dann werde ich es schon sagen, aber prinzipiell stelle ich mich gerne den Herausforderungen von Fragen. Jetzt würde ich zu Beginn einfach noch kurz was sagen, da hat der Matthias jetzt gar nichts dazu gesagt, aber das eigentlich, was ich am meisten mittlerweile mache, ist das hier. Das ist ein Ökosystem, könnte man sagen, digitales Ökosystem von unterschiedlichsten Plattformen, die Jesus wieder in den Alltag von uns Menschen bringen soll. Weil die meisten Menschen gehen nicht in irgendeine Kirche oder zu irgendeinem Christen und fragen, du, wer ist denn Jesus? Oder wie funktioniert denn das mit Jesus? Oder ist das Christentum überhaupt vertrauenswürdig oder sonst irgendwas? Sondern die googeln oder gehen zu irgendwelchen KI-Chats mittlerweile. Und deswegen haben wir gesagt, die meisten Menschen suchen mittlerweile online, wenn sie Antworten auf Fragen Antworten auf ihre Fragen suchen. Und wir als Christen, die Jesus lieb haben und ihn ernst nehmen und uns wünschen, dass andere Menschen ihn kennenlernen können, wir sind aber online ganz schlecht aufgestellt, also richtig schlecht. Und deswegen haben wir gesagt, wir gehen das an. Eigentlich aus der Not heraus bei mir, dass ich mit eben vielen von solchen Jugendlichen arbeite. Und die große Frage war immer, wie betreuen wir die im Alltag? Die Realität ist, wenn du nicht über ihr Smartphone an ihnen dran bist, wirst du sie gar nicht groß prägen. Du hast vielleicht punktuelle Momente, wo du sie prägen kannst, aber die sind den ganzen Tag an ihrem Smartphone. Und wenn du sie darüber nicht erreichst, kannst du sie fast nicht erreichen. Und so ist es mit immer mehr Menschen. Und deswegen ist ein Riesenprojekt, könnte man viel dazu sagen. Aber wenn es euch interessiert, hinten am Ausgang liegen so Flyer, da ist das ein bisschen beschrieben und so weiter, könnt ihr auch mal draufgehen. Auf die Info-Website sage ich gleich dazu, die ist sehr verwirrend. Einfach deswegen, weil das so ein Riesenprojekt ist. Google kann auch keiner erklären. Aber jeder benutzt und es funktioniert. Und die erste Plattform jetzt von diesem Riesending, die ist jetzt live gegangen vor 4 Monaten, also die funktioniert tatsächlich schon. Könnt euch gerne mal reinschauen oder wer auch immer, wenn es euch interessiert. Aber jetzt wollen wir ja heute Abend über dieses große Thema reden, Man in Progress. Ich weiß nicht, was ihr euch jetzt darunter vorstellt. Ich habe gleich an einen Spruch denken müssen, der bei meinem Bruder oder bei dessen Chef auf dem Schreibtisch steht. Der ist auch, also wie gesagt, Hohenlohe, viele große Firmen. Mein Bruder ist Ausbilder in einer von diesen Firmen. Und dem sein Chef hat dieses Zitat auf dem Schreibtisch, wir optimieren so lange, bis gar nichts mehr geht. Und wenn ich mir Deutschland und unsere Gesellschaft so anschaue, da denke ich manchmal, das ist echt ein passendes Statement für unser Land. Wenn man mal schaut in Bezug auf andere Länder, wie die agieren und funktionieren. Ich würde sagen, das beschreibt es ganz gut. Und ich muss aber auch sagen, ich würde sagen, das beschreibt oft auch uns Männer gut. Wir versuchen in allen Bereichen maximal optimiert zu funktionieren. Aber ist das wirklich das Ziel im Leben? In allem effizient zu sein und am besten immer mehr noch mehr zu leisten oder noch mehr zu können. Ich sage immer, Perfektion, das gibt es irgendwann mal im Himmel. Und deswegen das Streben ständig nach noch mehr und nach noch mehr Perfektion, das macht uns Menschen eigentlich kaputt. Und auch das sehen wir gut in Deutschland, in unserer Gesellschaft. Ich weiß nicht, wie es dir so geht in deinem Arbeitsumfeld, aber mit vielen Leuten, die ich so treffe, wenn ich so rumkomme und einfach mit Leuten ins Gespräch komme, dann merke ich, vielen geht es nicht mehr so gut in Deutschland. Vor allem auch Männern. Gell, früher, da musste es nur beruflich erfolgreich sein und genug Geld nach Hause bringen. Mittlerweile sollst Windel wechseln, kochen können. Gut, gibt ja einen Thermomix, aber selbst mit dem ist gar nicht so leicht. Und was weiß ich was alles. Und es ist die Frage, was macht es mit uns Männern? Die Bereitschaft, sich weiterzuentwickeln und irgendwie weiterzukommen im Leben oder weiter verändert zu werden oder in der Bibel wird es sogar mal als weiter verwandelt werden, das ist ja schon ein aktuelles Thema und ich denke, das ist auch wichtig. Stillstand ist eigentlich eine dumme Sache. Aber die Frage ist, zu welchem Zweck und wohin wollen wir damit? Und wenn ich so in die Bibel reinschaue, und ich habe keine Ahnung, ob du Bibel liest oder nicht. Also ich war ein Mensch, der hat 20 Jahre lang überhaupt keine Bibel gelesen, fand die furchtbar langweilig. Mittlerweile denke ich, das ist phänomenal, was die Bibel uns zu sagen hat für das Leben und für unseren Alltag. Und da schreibt Gott zum Beispiel, dass wir verwandelt werden sollen. Und da spricht spezifisch über Menschen, die schon mit Jesus Christus unterwegs sind und dass sie Jesus ähnlicher werden sollen. Also man soll sich weiterentwickeln und zwar in eine ganz bestimmte Richtung hin, sagt die Bibel. Aber ich habe gedacht, heute Abend machen wir das einmal ganz einfach mit ein paar ganz einfachen Worten. Ich werde heute Abend 9 Worte benutzen mit 3 verschiedenen Flipcharts. Und wir haben jetzt da extra schon Notenständer so aufgestellt und dann werde ich das erste dahin hängen, das zweite dahin und das dritte bleibt dann da. Und die habt ihr den ganzen Abend vor Augen, diese 9 Worte, könnte man sagen. Und ich bin überzeugt davon, vielleicht wird es eine Kombination sein von so einem Dreiergespann, die euch vielleicht so zum Nachdenken motiviert und anspornt. Vielleicht ist auch die Kombination von allem oder vielleicht ist auch nur ein Wort. Aber ich bin mir beinahe sicher, egal wo du stehst im Leben, eins wird passen. Und ich fange mal an mit einer Grafik, die kenne ich schon sehr, sehr lange. Und die hat mich damals, als ich sie kennengelernt habe, hat die mich sehr nachdenklich gemacht. Eine ganz einfache Geschichte. Das sind einfach mal 3 Kreise. Wie so Zielscheibe, könnte man sagen. Und in diese 3 Kreise schreibe ich einfach mal 3 verschiedene Ebenen rein, oder wir könnten sagen Lebensbereiche, in denen wir uns so bewegen. Und vielleicht bewegt sich einer in allen 3 oder vielleicht auch manche nur in einer von den 3 oder in 2. Keine Ahnung. Könnt ihr mal gucken. Das erste, wisst ihr was, das könnt ihr euch merken. Ich schreibe da nur mal ein K rein. Da schreibe ich mal ein L rein und da schreibe ich mal ein P rein. Das steht für 3 Zonen. Die erste hier drin, das ist der kleinste Kreis, das ist die Komfortzone, nennt man die. Und die Komfortzone ist, könnte man mal sagen, so unser Wohnzimmer. Da wir uns wohl fühlen, wo wir uns zu Hause fühlen, da fühlen wir uns sicher, da fordert uns nichts Großes heraus, einfach gemütlich ist einfach nett. Und bei jedem von uns sieht die Komfortzone ganz anders aus. Also nur, weil, was weiß ich was, vom Fernseher sitzen und Bier trinken deine Komfortzone ist, heißt es nicht automatisch, dass es die Komfortzone von jemand anderen ist. Also das kann sehr unterschiedlich aussehen. Aber jeder von uns hat so Bereiche, die sind Komfortzone. Dann gibt es die nächste Zone. Die nächste Zone ist größer als die Komfortzone. Und diese Zone heißt Lernzone. Und die Lernzone ist außerhalb der eigenen Komfortzone. Also es kann nah dran sein oder kann auch weiter weg sein von der Komfortzone. Und diese Lernzone, die fordert uns heraus. Das heißt, in dieser Zone oder in dieser zweiten Kreis, da begegnen uns neue Dinge, die fordern uns heraus, die machen uns vielleicht sogar ein bisschen Angst und so weiter. Aber Verhaltensforscher sagen, wenn wir nicht bereit sind, die Komfortzone zu verlassen und mal in die Lernzone reinzugehen, dann bleiben wir immer genau so, wie wir sind. Das heißt, wir entwickeln uns nicht weiter. Das heißt auch, je mehr ein Mensch bereit ist, in die Lernzone zu gehen, bewusst oder unbewusst, desto größer wird auch die eigene Komfortzone werden. Und dann gibt es noch die dritte Ebene, das ist der größte Kreis hier, da hätten wir eigentlich gar keinen Kreis mehr drum herum malen müssen, weil das ist endlos. Das ist die Panikzone. Und die Panikzone ist so weit raus aus unserer Komfortzone, dass wir nichts mehr dazulernen können. Jetzt zum Beispiel in der Traumabewältigung spricht man dann von Fight, Flight or Freeze. Also entweder erstarrst du, du versuchst dagegen anzukämpfen oder du versuchst abzuhauen. Also in der Arbeit mit den Jugendlichen, von denen wir da vorher erzählt haben, da versuchen wir ganz bewusst in ein Umfeld zu gehen, wo die Jugendlichen aus der Komfortzone raus sind. Das heißt, wir nehmen die aus ihrem Brennpunkt raus und wir nehmen die rein in die Lernzone, also irgendwo in die Berge. Da gibt es eine Hütte, da gibt es kein Handyempfang, gibt es nur fließend kaltes Wasser, gibt es manchmal keinen Strom. Und da merkst du schon, da werden die alle schon ein bisschen unrund. Und da machen die aber Erfahrungen, die bringen sie weiter im Leben. Das merkst du. Innerhalb von einer Woche lernen die in Bezug auf ganz viele Dinge im Leben mehr, als wenn sie 5 Jahre zu Hause in ihrer Komfortzone hocken würden. Und nicht unbedingt, dass die Komfortzone gut ist. Viele von denen kommen aus so Ghettos, da herrscht viel Kriminalität, die wissen auch alle, wir werden genau gleich enden wie unsere Eltern, wenn wir so weitermachen. Aber das ist halt für sie, da fühlen sie sich zu Hause, da sind sie zu Hause da drin. Was wir versuchen ist, wir versuchen sie so weit wie möglich rauszunehmen aus dieser Komfortzone bis hier an den Rand, wo die Panikzone beginnt. Das, was wir versuchen zu vermeiden, ist, dass sie tatsächlich in die Panikzone kommen, weil wenn sie in der Panikzone sind, dann lernen sie eigentlich nicht mehr viel dazu. Dann haben sie so Angst, dass sie praktisch erstarrt sind oder sie können eigentlich nicht mehr viel aufnehmen. Also sie kämpfen dagegen an oder sie versuchen abzuhauen oder das sieht dann bei jedem auch ganz anders aus. Also das sind mal 3 Worte, Komfortzone, Lernzone und Panikzone. Und um diese 3 Begriffe, auf die 3 werde ich immer wieder zurückkommen, in allem, was ich jetzt sage. Weil, wenn du immer nur in deiner Komfortzone bleibst, wirst du dich nicht weiterentwickeln. Punkt. Ist einfach so, egal in welchem Lebensbereich. Wenn du zu weit aus der Komfortzone rausgerissen wirst, das macht man ja meistens nicht freiwillig, dann bist du irgendwann in der Panikzone und in der Panikzone kannst du auch nicht mehr dazulernen. Da bist du nur am Überleben. Und deswegen ist die Frage, was bedeutet es hier in dieser Zone, immer wieder bewusst reinzugehen oder Leute zu haben im Leben, die einen in diese Zone mitnehmen? Weil sonst entwickeln wir uns nicht weiter. Jetzt hängen wir das mal da vorne hin. Christopher, wärst du mal bereit, mein Assistent zu sein da? Guck mal, da ist Tesafilm. Na, hängst du das einmal dahin, genau. So, dass die das schön sehen können, die Leute. Spitze, vielen Dank. Soll ich das dazu schreiben noch mit Komfortzone, Lernzone, Panikzone? Ist einfach, oder? Kann man sich merken. Gell? Gut. Das war mal die 1. Grafik. Die 2. Grafik. Und da kommen wir jetzt schon in einen Bereich rein. Das ist das, worüber zum Beispiel die Bibel sehr oft spricht. Die Bibel spricht darüber, dass wir nicht einfach nur Männer sind, die halt da hocken mit so einem Körper. Klar, wir haben alle einen Körper, aber wir sind viel mehr als das Äußerliche, das, was uns ausmacht und das, was oft auch so schnell beurteilt oder verurteilt wird. Und zwar, was die Bibel sagt, ist, ja, wir haben einen Leib, also einen Körper. Die Bibel sagt aber auch, es gibt noch eine andere Ebene, die ist irgendwo in unserem Körper drin. Und ich rede gleich ein bisschen drüber, gibt es auch unterschiedliche Erklärungen dafür, aber ich versuche es ganz, ganz simpel zu machen. Das geht natürlich jetzt nicht in die Tiefe und ins Detail, könnte man viel mehr drüber sagen, aber einfach mal so grob. Und dann gibt es noch einen Bereich, den nennt die Bibel den Geist. Und Gott beschreibt uns Menschen als Lebewesen, die eben diese 3 Bereiche haben. Ob uns das bewusst ist oder ob uns das nicht bewusst ist. So hat uns Gott erschaffen. Jetzt ist das Interessante an den 3 Bereichen, dass die alle irgendwie miteinander zusammenhängen. Man kann versuchen, die zu trennen, aber irgendwie hat eins immer Auswirkungen aufs andere. Also ich versuche das mal ein bisschen zu verbildlichen. Das hat irgendwie was mit dem zu tun, das wiederum mit dem hier. das gleichzeitig wieder mit dem, das mit dem hier und das wieder auch mit dem und das wieder auch mit dem. Also unser Leben ist wesentlich komplexer als, da hocken halt ein paar Männer und die sehen gut aus. Das ist eigentlich das Fazit davon. Wenn man jetzt diese Grafik hier einmal hernimmt und in Bezug setzt zu dem, was wir da gerade gesagt haben, dann ist einmal die oberflächlichste Ebene das Körperliche, weil das können wir alle sehen. Das heißt, wenn ich körperlich immer in meiner Komfortzone bleibe, was passiert dann? Genau, man entwickelt sich nicht weiter und was passiert dann meistens? Genau, man wird immer fauler, fetter und was weiß ich was alles. Also das ist ganz normal und das geht jedem von uns so. Das ist die Realität. Das heißt, in Bezug auf das Körperliche verstehen wir relativ einfach, wenn ich mich nicht ab und zu mal quäl, dann geht es relativ schnell bergab. Und ich sehe das ja in meinem Leben, ich bin ja auch schon 44, und wenn ich da mit den Jugendlichen unterwegs bin, die meisten von denen sind so zwischen 16 und 20, also die stehen voll im Saft, die Fittesten sind meistens die, die straffällig geworden sind, haben sehr, sehr viel Migrationshintergrund, aber das sind auch so richtige Kämpfer. Da sage ich, mit denen bin ich immer am liebsten zusammen, weil mit denen kannst du im wahrsten Sinn des Wortes Pferde stellen. Das kannst du mit den anderen schon gar nicht mehr. Die könnten nicht mal abhauen. So schwach sind die körperlich. Aber mit denen, da kannst du echt was reißen. Und ich kann euch sagen, meine Tage mit dem, was ich tue, weil ich sage immer, das, was ich tue, das ist kein Beruf, das ist eine Berufung, da sind die Tage oft so voll und dann noch verheiratet sein und Kinder haben und Nachbarn haben und ein Häusle haben mit Garten. Ihr kennt das alles, die meisten von euch. Da bist du so eingespannt, der Körper, ja gut, das ist oft das, was du erst einmal denkst, ja gut, das ist nicht ganz so tragisch, lassen wir das mal auf der Seite. Und deswegen habe ich mir zum Beispiel angewohnt, gewisse Dinge einzubauen in meinem Leben, um mich da eben zumindest nicht zurückzuentwickeln. Und ich kann euch aber auch sagen, das ist echt für mich immer ein bewusstes Rausgehen aus der Komfortzone in die Lernzone hinein. Ich war im März in den USA drüben mit einem ganz jungen Mitarbeiter von mir, der steht auch so voll im Saft, der ist Anfang 30, der macht gerade seine Ausbildung zum Bergführer. Bergführer, also das hat sich imposant angehört, was ich da für Ausbildung habe, aber die meisten von denen sind relativ kurze Ausbildungen. Das dauert nur ein paar Wochen bis ein paar Monate. Jetzt die Bergführerausbildung, das ist eine richtig hohe Ausbildung, da musst echt was auf dem Kasten haben. Und der ist da mittendrin in der Ausbildung. Es war mit dem da in den USA drüben und dann hat er gesagt, gleich als wir angekommen sind, naja, er macht jeden Tag zwischen 50 und 100 Klimmzügen, weil sonst schafft er die nächste Prüfung da nicht. Dann habe ich gesagt, naja, also gut, dann mache ich da halt mit. Und dann haben wir gesagt, okay, zwei Wochen hat es durchgezogen jetzt, weil der halt dabei war, aber eigentlich tut mir das echt gut. Jetzt habe ich für mich selber entschlossen, ich mache jeden Tag entweder 50 Klimmzüge oder 100 Liegestützen. Eins von den beiden. Und wenn man sich das mal angewohnt hat, das ist gar nicht so schlimm. Aber ich kann euch sagen, wenn ihr nach dem Schaffen, nach dem Büroalltag nach Hause kommt, dann isst noch was, dann machst noch was mit den Kindern. Ey, am liebsten würde ich mich auf die Couch hocken und nicht mehr viel machen. Aber ich habe eben immer wieder dieses Bild vor Augen, ja, ich will ja nicht nur einfach in dem Bereich bleiben, sondern ich will mich ja weiterentwickeln oder zumindest fit bleiben. Und deswegen bin ich immer wieder bereit, da in die Lernzone zu gehen. Und das ist einfach was für Man in Progress, also du wirst dich nur weiterentwickeln körperlich, wenn du bereit bist, in die Lernzone zu gehen. Und die Lernzone hat immer was damit zu tun, dass es ein Stück weit unangenehm ist, dass es vielleicht neu ist, dass es unbequem ist. Aber ansonsten bleibst du halt in deiner Komfortzone. Jetzt in Bezug auf die Seele. Das hört sich jetzt schon was weiß ich wie spirituell an. Ist ein bisschen gar nicht so leicht zu erklären. Vielleicht kann man es am leichtesten erklären mit deinem wirklichen tiefen inneren Ich. Also wer du wirklich bist. Du bist ja viel mehr als die äußerliche Hülle, die jetzt halt hier da hockt. Sondern du bist ja eine Persönlichkeit. Und in das Innenrein ist es schon viel, viel schwieriger reinzuschauen, jetzt also mal auf das Äußerliche. Deswegen beschränken wir Männer uns leider manchmal tatsächlich am liebsten auf das Äußerliche, Hauptsache außen gut aussehen, erfolgreich sein, was weiß ich was alles. Und die Bereiche hier, naja, was bringt mir das für die Karriere? Aber ganz ehrlich, genauso wie das in der Grafik hier drin ist, das hat ja alles irgendwie was miteinander zu tun. Und früher oder später wird sich das bemerkbar machen, wenn ich einen von diesen drei Bereichen vernachlässige. Das kommt oft schleichend. Aber irgendwann wird es äußerlich sichtbar. Jetzt in Bezug auf das wahre innere Ich, das ist für mich persönlich, und da kann ich jetzt nur über mich sprechen, aber für mich ist es noch viel herausfordernder, wie das mit dem Leib. Also ich wollte ja Profisportler werden, deswegen mich körperlich zu quälen, das habe ich viele Jahre lang gemacht. Das mache ich halt. Aber jetzt das hier, das spielt ja zum Beispiel auch rein in das Zwischenmenschliche. Ich weiß nicht, ob du in einer Beziehung lebst, ob du verheiratet bist. Vielleicht bist du auch nicht verheiratet, aber Beziehungen von uns hat jeder irgendwie. Und wir wissen auch, manchmal werden Beziehungen ganz schnell eingefahren. Irgendwie bewegt sich nichts mehr nach links und nichts mehr nach rechts. Und das hat ganz arg oft was damit zu tun, wenn zwei Leute enge Beziehungen haben und beide bleiben ein Stück weit in ihrer Komfortzone, dann lässt sich's ganz gut nebeneinander herleben. Aber die Beziehung wächst eigentlich nicht mehr weiter. Damit eine Beziehung wachsen kann, also zwischenmenschlich, damit es sich weiterentwickelt, verwandelt wird eine Beziehung, mehr aufblüht, könnte man auch sagen, muss man immer wieder raus in die Lernzone. Und ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber mir fällt es zum Beispiel äußerst schwer. Zum Beispiel habe ich bei den Getaway Days eine Mitarbeiterin, ihr kennt wahrscheinlich auch, so gibt es so verschiedene Persönlichkeitsprofile, gibt es so mit verschiedenen Farben oder gibt es alle möglichen. Und wir zwei sind wahrscheinlich so weit auseinander, wie es nur irgendwie geht. Und die hat ganz viele Fähigkeiten, die habe ich nicht und ich habe andere Fähigkeiten, die hat sie nicht. Und die hat mir jetzt geholfen, die Arbeit in den USA aufzubauen. Und eigentlich ergänzen wir uns phänomenal, aber im Alltag ist es echt zäh manchmal. Weil die muss immer für alles eine Liste haben, die muss für jedes ein Konzept haben, was weiß ich was. Also ich bin eher so ein Macher, bumm, probieren wir mal und dann sehen wir schon, ob es funktioniert oder nicht. Und jetzt allein mit dieser Mitarbeiterin in Beziehung zu bleiben und sie nicht nur zu tolerieren und zu sagen, ja, soll halt ihre Listchen schreiben, ich mach mal da, geh mal vorwärts und irgendwann wird sie schon mitkommen, sondern die mitzunehmen, die Arbeit aufzubauen, dass ich mich so schnell wie möglich rausziehen kann. Und da merke ich, das bringt mich echt, das bringt mich nicht nur in die Lernzone, das bringt mich manchmal sogar in die Panikzone. Aber ich habe auch gemerkt, jetzt in den letzten Monaten, wie mich diese Herausforderung eigentlich hat reifen lassen in Bezug auf die Seele, das wahre innere Ich. Ich habe da viel dazugelernt. War auch bitter notwendig. Meine Frau ist auch dankbar dafür. Und dann gibt es ja aber noch diese dritte Ebene, der Geist, spricht die Bibel auch ganz offensichtlich darüber. Du könntest vielleicht auch mal sagen, das Übernatürliche oder eine geistliche Dimension oder eine spirituelle Dimension, könnte man auch sagen. Und da merkt man schon, in unserer Zeit heute ist da irgendwie ein großer Hunger danach. Also viel wird betont in Bezug auf Seele und Geist und doch kann keiner so wirklich deuten, was es bedeutet und so weiter. Aber letztendlich, das Geistliche bedeutet, ganz runtergebrochen, wir sehnen uns alle nach mehr wie das, was wir hier vor Augen haben. Und wir versuchen immer wieder hier auf der Erde was zu schaffen, was unmöglich ist. Es ist schon verrückt. Seit Jahrtausenden versuchen wir Menschen, Frieden zu schaffen auf der Erde. Funktioniert nicht. Seit Jahrtausenden sind Tausende von Menschen nur damit beschäftigt, Gerechtigkeit zu schaffen auf der Erde. Hat es bis jetzt immer noch nicht. Und immer die nächste Regierung meint, ja wir sind nicht so blöd wie die Alten. Wir können das. Und jede Regierung scheitert wieder. Das heißt, Wir Menschen, wir sehen uns nach was, versuchen was zu erreichen. Das hat nichts nur mit dem Leib zu tun und nichts nur mit dem tiefen inneren Ich, sondern das ist eigentlich ein Wunsch, der wurde in uns hineingelegt von unserem Schöpfer, von Gott. Und jetzt habe ich keine Ahnung, ob du an Gott glaubst oder nicht. Aber ich glaube an Gott und ich finde es faszinierend, diesen Gedanke, Gott hat was in uns hineingelegt, das lässt uns einfach nicht zufrieden sein mit dem, was wir hier erleben. Egal wie viel wir haben, irgendwie ist das Streben immer nach mehr oder nach noch perfekter, noch harmonischer. Und wir sind drin in dem Hamsterrad und rennen und rennen und rennen und merken gar nicht, dass das Hamsterrad kein Fortbewegungsmittel ist. Und das macht uns krank. Gott hat gesagt, dass er uns als Menschen geschaffen hat, die mit ihm, dem Schöpfer, in einer persönlichen Beziehung leben können. Und dadurch wird diese Dimension auf einmal eine total reale Dimension und da werden auf einmal Dürste gestillt, die lassen sich auf andere Arten und Weisen eigentlich nur kurzfristig stillen und nicht langfristig. Das geht auch über das Leben hinaus. Warum fragen wir Menschen uns oder stellen wir Menschen uns Fragen, ja was kommt denn nach dem Tod, was ist denn der Sinn des Lebens? Also wir sind nicht zufrieden, wenn es uns leiblich gut geht und auch seelisch gut geht, sondern wir streben nach mehr. James Bond hat es mal so gesagt, die Welt ist nicht genug. Der hat es genau auf den Punkt getroffen. Und deswegen, diese drei Ebenen, deine Komfortzone, deine Lernzone und deine Panikzone, die haben auch was zu tun mit diesen drei Ebenen. Deinem Körper, deinem wirklichen inneren Ich und dann eben auch dem spirituellen oder der geistlichen Ebene, der übernatürlichen Ebene. Und Gott gibt uns da super gute Antworten drauf, dass er uns zur Verfügung stehen will und was er uns beschenken will durch seinen Sohn Jesus, weil er uns so geschaffen hat, uns Menschen. Jetzt kommen nochmal drei Worte. Guck mal, jetzt darfst du das wieder daher hängen. Ja. Super. Warte, ich heb das geschwind. Spitze, vielen Dank, dass du das machst. Und bei diesen drei Worten, das sind jetzt englische Worte, aber ich werde die Übersetzung gleich drunter schreiben. Das sind drei englische Worte. Meine Frau, die ist Amerikanerin und ich bin viel im internationalen Kontext unterwegs, deswegen benutze ich die gern. Die Worte sind eigentlich auch eingedeutscht und ich schreibe trotzdem noch dann darunter. Das erste ist das Wort Choices. Und Choices heißt einfach Entscheidungen. Fangen wir mal mit diesem Wort an hier. Also um dieses Wort geht's. Was interessant ist, Verhaltensforscher sagen, wir Menschen, wir treffen, was denkt ihr, wie viele Entscheidungen am Tag? 10. Mehrere tausend, das liegt schon weit auseinander. 20.000, 50.000. Was haben wir noch für Zahlen? 380. Jawohl, endlich mal eine spezifische Aussage hier, gell? Also es ist natürlich schwierig, ganz genau zu sagen, aber die gehen davon aus, dass wir Menschen am Tag 20.000 Entscheidungen treffen. Und da spielt keine Rolle, ob du arbeiten gehst und ständig bewusst Entscheidungen treffen musst oder ob du im Urlaub bist. Also, wenn du mal ausrechnest, 20.000 geteilt durch die Zeit, die dir zur Verfügung steht in 24 Stunden, wie viel sind es dann pro Minute, wie viele Entscheidungen? Haben wir keinen Mathematiker unter uns? Viele, gell? Ja, genau. Das hätte ich auch hingekriegt. Also, wir treffen unglaublich viele Entscheidungen jede Minute. Das bedeutet, und das ist wichtig zu verstehen, die Entscheidungen, die wir treffen, passieren manchmal bewusst. Die meisten Entscheidungen werden im Unterbewusstsein getroffen. Also es passiert einfach automatisch. Jetzt ist die Frage, wie treffen wir diese Entscheidung? Worauf basieren diese Entscheidungen, vor allem die, die im Unterbewusstsein getroffen werden? Und das hat wiederum ganz viel zu tun mit den drei Worten hier. Die Frage ist, welche Daten füttere ich meinem Gehirn? Welche Daten füttere ich meiner Seele oder meinem wirklichen inneren Ich? Und letztendlich könnte man auch sagen, was in dem Ganzen gibt mir Sicherheit oder Halt oder wo baue ich mein Leben drauf und mein Sterben drauf? Wisst ihr das mit dem Credle, da mit der Plattform? Da ist für mich einfach dieses tiefe Verlangen oder der Wunsch, ich will vor allem auch jungen Menschen die Möglichkeit geben, dass sie sich mit Daten füttern, die gesund sind für sie. Den Daten, die Gott ihnen eigentlich in der Bibel zur Verfügung gestellt hat, nur dass die Bibel halt für viele so altes, verstaubtes Buch ist, wenn es überhaupt noch altes, verstaubtes Buch ist, die meisten haben überhaupt keinen Bezug mehr zur Bibel. Die denken mal nicht mal mehr, dass es verstaubt ist. Spielt einfach keine Relevanz in ihrem Leben. Denn die meisten Entscheidungen, die wir treffen, sind unbewusst. Und wenn wir uns was füttern, dann brauchen wir uns nicht wundern, dass wir was für Entscheidungen treffen. Das ist ganz normal. Weißt du, ich war im Sommer unterwegs mit so straffälligen Jugendlichen. Die haben wirklich katastrophale Verhältnisse, Familienverhältnisse, Umgebungsverhältnisse. Also sind arme junge Männer, könnte man sagen. Und viele von ihnen, ganz offensichtlich, haben viele schlechte Entscheidungen getroffen. Und die Frage ist, kann man von denen eigentlich überhaupt was anderes erwarten? Denn das ist eine gute Frage. Wenn die das ganze Leben lang nur mit Müll gefüttert wurden, ihr Hirn, ihr Herz mit schlechten Dingen, mit schlechten Content gefüllt haben, dann ist es ganz normal, dass nur Müll rauskommt. Und den gesellschaftlichen Zerfall, den wir gerade sehen, der so rasant vorangeht, der hat einfach was mit den Daten zu tun. Welche Daten füttern wir uns? Ihr müsst euch mal vorstellen, vor 20 Jahren noch hat unser Bundespräsident gesagt, okay, es waren 23 Jahre her, hat unser Bundespräsident gesagt, ich lese jeden Tag die Bibel und die Zeitung. Damals hat man auch Zeitung gelesen. Und dann hat er gesagt, ich lese die Bibel, damit ich die Zeitung richtig interpretieren kann. Das war sein Statement. Die meisten Leute lesen überhaupt keine Bibel mehr. Und wenn sie Bibel lesen, dann beurteilen sie die Bibel anhand von den Daten, die sie sonst noch so konsumieren. Und das hat was zu tun mit, wie wir leben. Diese ganzen Sachen. Und wir gehen da gleich mal rein. Ich will euch da mal was vorlesen aus der Bibel. Wenn du das mal nachlesen willst, kannst du gern machen. Ich schreibe das auch hin, wo das drinne steht. Das steht gleich relativ weit vorne in der Bibel, im 5. Mose. Das sind einmal ein paar Bücher, die lesen viele Leute gar nicht. Da stehen auch echt viele komplizierte Sachen drin. Aber unter anderem stehen auch die 10 Gebote da drin. Und da stehen manche Sachen drin, die sind echt phänomenal in Bezug auf das Leben und wie wir leben sollen. Ich schreibe euch das mal da dazu. Das ist 5. Mose 30, Vers 19. Ich schreibe das mal in einer anderen Farbe, dann sieht man das ein bisschen leichter. 5. Mose 30, Vers 19. Also Bibel ist immer so eingeteilt, es gibt verschiedene Bibelbücher, das ist hier vorne. Dann gibt es eine Kapitelanzahl, das ist jetzt das 30. Kapitel in diesem 5. Buch Mose eben und das ist dann der Vers noch hinten. Also der 19. Vers in dem 30. Kapitel. Und da sagt Gott mal Folgendes zu uns. Er sagt hier, ich rufe heute den Himmel und die Erde als Zeugen gegen euch auf. Das Leben und den Tod habe ich dir vorgelegt. Den Segen und den Fluch. Und weißt du, was Gott dann sagt? Er sagt, so wähle das Leben, damit du lebst, du und deine Nachkommen. Und ich finde es total faszinierend. Gott sagt zu uns, hey, du hast immer die freie Wahl in allem, was du tust. Und du kannst dich immer entscheiden zwischen Dingen, die das Leben fördern und Dingen, die das Leben kaputt machen, Tod, sagt er dann, oder Fluch, auch. Und das ist ja auch sowas. Das passiert ja oft so schleichend. Das ist ja nicht eine Entscheidung, bumm, alles ist kaputt. Sondern oft, es wird eine Entscheidung zur nächsten und dann geht der Strudel immer weiter ab. Oder er geht eben, führt zum Leben. Beziehungen ist das beste Beispiel dafür. Du kannst Entscheidungen treffen, die führen zum Leben und Entscheidungen, die führen zum Tod. Wenn ich mich heute dazu entscheiden würde, meine Frau zu betrügen, das wird zum Tod führen in unserer Beziehung. Wenn ich auf der anderen Seite mich dazu entscheide, sie zu lieben und ihr Bestes zu suchen, das führt zum Leben in unserer Beziehung. Und Gott sagt, ich lege das alles vor dich hin. Du darfst wählen, bewusst oder unbewusst. Und die Frage ist, wie wähle ich unbewusst, wenn ich das, was Gott sagt über das Leben und über mich, mein Datenpool ist? Da werde ich ganz viele unbewusste Entscheidungen treffen, die sind vielleicht nicht mal bös gemeint, aber die werden in eine Richtung gehen, die meistens weggeht vom Leben. Und Gott sagt, ich ermutige dich, wähl das Leben, damit du lebst und deine Nachkommen. Und es ist so wichtig für uns zu verstehen, Entscheidungen, die drehen sich eben nicht nur um mein eigenes Leben, sondern sie haben immer was zu tun, erstens mal, mit dem ganzen Menschen von uns, also eine Entscheidung, die betrifft dein Leib, Seele und Geist. Und das Zweite ist, auch das Ökosystem, das Zwischenmenschliche, in dem du drinnen steckst. Und ich kann euch da stundenlang Beispiele erzählen. Von Menschen, die Entscheidungen getroffen haben, die zum Leben geführt haben, für sie und für ihre Nachkommen. Und wenn ich mir die meisten von den Jugendlichen anschaue, mit denen wir arbeiten, da kann ich sagen, das sind Entscheidungen getroffen werden und die führen immer zum Tod. Und die sind in einem Strudel drin, ist ganz arg schwierig. Und die brauchen andere Daten. Die müssen neu inspiriert werden. Und dann fangen die auf einmal an, Entscheidungen zu treffen. Das ist phänomenal, das verändert was in ihrem Leben. Das heißt nicht, dass das leicht ist. Wie gesagt, wenn du mit neuen Daten auf einmal arbeitest, stell dir mal vor, du hast ein Betriebssystem und dann musst du auf einmal ein anderes Betriebssystem lernen. Das hat was mit Lernzone und mit Panikzone zu tun. Und deswegen bleiben einfach viele drin in ihrer Komfortzone. Und machen genauso weiter, wie die vorherigen auch. Aber das finde ich faszinierend an Gott, dass er sagt, hey Freunde, ihr könnt 20.000 Entscheidungen treffen, oder vielleicht sind es auch mehr oder weniger, ist ja völlig egal, es sind viele. Ach, super, hast du es im Kopf ausgerechnet?
Natürlich
nicht. Ah, schade. Jetzt habe ich schon gedacht, Wahnsinn. Richtiger Mathematiker hier unter uns. Super. Also 13,88, also sagen wir mal 14, gell? 14 in der Minute. Also 14 Entscheidungen triffst du in der Minute. Gell? Du wirst wahrscheinlich mehrmals in der Minute entscheiden, höre ich dem jetzt noch zu oder nicht mehr. Und meistens unbewusst. Also interessant. Wir entscheiden die ganze Zeit irgendwas. Und Gott sagt, wähle das Leben. Für dich selber ist am besten und für deine Mitmenschen, für deine Nachkommen. Aber weißt du, ich bin auch ein Mensch, ich treffe manchmal schlechte Entscheidungen. Natürlich, nach außen hin sieht meistens die Dinge gut aus, aber auch zu Hause treffe ich immer wieder selbstsüchtige Entscheidungen, weil mir einfach meine Kinder auf den Wecker gehen oder meine Frau ist mir zu viel. Dann treffe ich einmal die Entscheidung, du weißt was, heute schwätze ich mal nichts mit dir. Ach, jetzt geh erstmal eine Runde laufen. Und dann ist sie richtig sauer. Und das ist immer wieder. Also ich wünsche mir, ich würde immer die richtigen und gute Entscheidungen treffen, die zum Leben führen. Aber ich tue es nicht. Und deswegen, weil ich davon ausgehe, dass wir uns hier alle relativ ähnlich sind, deswegen will ich dir mal noch was vorlesen in Bezug auf das Thema Entscheidungen. Ja, du und ich haben jeden Moment die Freiheit zu entscheiden. Segen oder Fluch. Leben oder Tod. Und Jesus Christus behauptet von sich selber, ich bin das Leben. Aber während wir diese Wahl haben, hat Gott eine Entscheidung für uns getroffen. Und ich schreibe auch das mal hin. Das steht im Jesaja. Das ist ein Buch im Alten Testament. Das ist ein bisschen anstrengend zu lesen, manche Sachen. Macht auch manchmal nicht viel Sinn, wenn man hier in Deutschland wohnt und sonst von der Bibel jetzt nicht so viel weiß. Und trotzdem sind da immer wieder so, man könnte sagen, so Juwelen drin, wo man einfach merkt, boah, das ist echt krass, was da Gott zu sagen hat. Und ich will mal dir eine Entscheidung vorlesen, die Gott über dein und mein Leben ausspricht. Hier in dem Kontext, und das ist wichtig bei der Bibel, man muss es immer in dem Kontext lassen, in dem das drin steht, da steht es spezifisch in Bezug auf sein Volk Israel. Aber wenn du die gesamte Bibel liest, dann kannst du dieses Zitat auch übertragen auf jeden Menschen. Weil das steht in anderen Teilen der Bibel ähnlich drin, gleich drin, aber nicht so auf den Punkt gebracht oft. Und deswegen lese ich dir hier vor. Jesaja 43, Vers 4, da steht drin, da sagt Gott, weil du, der du heute Abend hier sitzt. Also Gott spricht immer persönlich zu uns Menschen. Deswegen sage ich auch du. Wenn das nicht passt, muss man es halt später sagen, dann sage ich nachher sie. Aber Gott spricht immer persönlich in unser Leben. Der redet immer in der Du-Form. Er sagt, weil du teuer bist in meinen Augen und wertvoll bist und ich dich lieb habe, so gebe ich Menschen hin an deiner Stelle und Völkerschaften anstelle deines Lebens. Also Gott sagt über dich, und ich habe ja keine Ahnung, wo du stehst so im Leben. Vielleicht hast du dich festgesetzt in der Komfortzone und hast auch keinen Bock mehr. Vielleicht bist du gerade in der Panikzone, aus welchem Grund auch immer. Vielleicht drehst du dich nur um den körperlichen Bereich und alles andere schiebst einfach auf die Seite. Oder vielleicht bist du auch irgendwo im Philosophischen unterwegs oder keine Ahnung, New Age oder was auch immer, dreht sich alles um die Bereiche hier. Ich weiß es nicht, in welchem Bereich du bist, aber egal wo du bist, Gott hat eine Entscheidung getroffen und die Entscheidung lautet, weißt du was, ich liebe dich. Und du, genauso wie du hier sitzt, du bist wertvoll. Du bist so wertvoll, sagt Gott, dass ich bereit bin, vieles zu opfern, nur damit dir das bewusst wird. So könnte man es mal ganz einfach übertragen sagen. Und das finde ich total faszinierend, dass Gott sich entschieden hat, uns zu lieben. Punkt. Ohne Wenn und Aber. Ganz egal, wie du dich entscheidest, das hat nichts damit zu tun mit dieser Entscheidung. Das bedeutet, egal welche Entscheidungen du triffst, du kannst nichts tun, dass Gott dich mehr liebt. Kannst du nicht. Und egal welche Entscheidung du triffst, du kannst auch nichts tun, dass Gott dich weniger liebt. Geht nicht. Gott hat gesagt, du bist wertvoll, du bist geliebt und ich bin bereit, viel zu opfern, damit du das wahrnehmen kannst. Das sagt Gott über dein Leben. Das ist mal das erste Wort, Entscheidungen. Und Entscheidungen haben ganz viel zu tun mit den zwei Bereichen hier. Nehmen wir mal das zweite Wort. Nehmen wir andere Farbe. Das zweite Wort ist Steps. Auch wieder englisches Wort, gell? Aber auf Deutsch sind es einfach die Wortschritte. Und wisst ihr, Entscheidungen zu treffen ist gut, aber das ist eigentlich nur Theorie. Wenn einer Entscheidung keine Schritte folgen, du kannst, solange du willst, in der Komfortzone sitzen bleiben und sagen, ja, ich gehe heute laufen. Du kannst den ganzen Abend vor dich hin sagen und trotzdem in der Komfortzone hocken bleiben. Und genau das ist oft das Dilemma. Wir haben alle möglichen guten Entscheidungen getroffen, aber die Umsetzung fehlt. Und auch da gäbe es jetzt unglaublich viel zu sagen. Für mich ist mal was ich euch fragen will. Ist es deswegen, aufgrund von dem, was ich gerade gesagt habe, ist es immer gut, Schritte zu gehen? Was würdet ihr sagen? Ist es immer gut, Schritte zu gehen?
Hat es mit Glaube und Ausführen tun, was...
Ja, allgemein im Leben. Ja. Ist nicht Glaube unbedingt. Egal was. Super, super, genau. Also es ist eben nicht gut, immer Schritte zu gehen. Also mal ganz einfach, so das Wanderszenario. Wenn du in die falsche Richtung gehst, ist es dumm, Schritte zu gehen. Wenn du in die richtige Richtung gehst, ist es gut. Wenn du kein Ziel hast, ist es eigentlich auch blöd, Schritte zu gehen. Weil dann drehst du dich meistens im Kreis. Also es ist nicht immer gut, Schritte zu gehen. Und die Frage ist, in welche Richtung lohnt es sich denn, Schritte zu gehen? Oder was macht denn Sinn, Schritte zu gehen? Und wann macht es keinen Sinn? Und ich will euch da auch mal was vorlesen, was Gott einem jungen Mann zugesprochen hat, der auch eine Führungsperson war. Das ist ein relativ bekannter Vers in der Bibel, der steht im Josua Kapitel 1, Vers 9. Und da hat Gott zu diesem Mann, und der hieß eben Josua, so genauso wie das Buch, zu dem sagt Gott mal Folgendes. Josua 1 und Vers 9. Da sagt Gott zu diesem Mann, habe ich dir nicht geboten, sei stark und mutig, erschrick nicht, fürchte dich nicht, denn mit dir ist der Herr dein Gott, wohin immer du gehst. Ich weiß nicht, ob du irgendjemanden in deinem Leben hast, der zu dir sagt, hey, sei stark, sei mutig, geh Schritte, ich bin immer dabei. Egal, wer sowas zu dir sagen würde, es wäre eh eine Lüge. Es gibt niemanden, der immer bei uns ist. Meine Frau ermutigt mich viel und trotzdem ist sie nicht immer da. Es gibt keinen Mensch, der uns sowas zusprechen könnte. Aber hier in diesem spezifischen Fall ist es ja Gott, der diesem Josua, diesem jungen Mann, der dann praktisch eine große Führungsrolle bekommen hat, der ihm zuspricht und sagt, hey, sei mutig und sei stark und geh vorwärts. Mach Schritte, handle. Schreib das mal hier dazu noch. Allerdings, woher weiß man, in welche Richtung man mutig gehen soll? Weil mutig in die falsche Richtung gehen ist auch blöd. Und da sagt Gott noch einen Satz davor und den lassen viele Leute weg. Also das ist ja mal super ermutigend, wenn ich dir zuspreche, hey, handel, sei stark, geh mutig, geh nach Hause und was auch immer. Mach mal was. Aber Gott gibt ihm eine Grundlage dafür. Und er sagt Folgendes zu ihm im Vers davor. Dieses Buch des Gesetzes, und es waren damals diese 5 Bücher Mose, mehr hatten die nicht, die hatten nicht die ganze Bibel wie wir heute. Aber der hat gesagt, dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen, und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach alledem zu handeln, was darin geschrieben steht. Und dann sagt er zu ihm, denn dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen und dann wirst du Erfolg haben. Und ich finde es faszinierend, weil das hat wieder was mit Daten zu tun. Er sagt, hey, füll dein Hirn und dein Herz mit dem, was ich dir gesagt habe. Dann wirst du zum Ziel kommen. Dann kannst du mutig und stark sein und brauchst nicht ständig überlegen, ist das jetzt der richtige Schritt oder nicht? Ich habe ja keine Ahnung, wo du stehst. Aber weißt du was, wenn du mit Jesus Christus unterwegs bist und dieser Gott dein Gott ist, dann spricht Gott dir zu, sei mutig und stark und handel. Wage mal was. Geh mal raus aus der Komfortzone. Vielleicht hat der Gott schon längst was ins Herz gelegt und du hockst immer noch da drin und wartest und fragst, ob das jetzt der Wille Gottes ist oder nicht. Kinder Gottes, die immer nur zweifeln, leben das nicht aus, was Gott uns hier zuspricht. Sei mutig, sei stark. Wenn du die richtigen Daten da drin hast und im Herzen hast, was soll denn passieren? Gott sagt dir, dass er bei dir ist. Dann wage mal was. Geh mal vorwärts im Leben. Aber vielleicht bist du auch ein Mensch, der ist noch gar nicht mit Jesus unterwegs. Und du denkst, pff, ja gut, super, Schritte gehen, klar, logisch, aber Bibel, damit kann ich jetzt nicht so viel anfangen. Wiederum, wenn ich es auf mein Leben beziehe, Schritte gehen, ich bin so ein Schrittegeher. Also ich hasse es nur, theoretisch über was zu sprechen. Und deswegen, ich versuche immer alles umzusetzen. Lieber ein bisschen weniger zu sagen, und ich rede trotzdem viel, aber lieber ein bisschen weniger sagen, aber Hauptsache umgesetzt. Aber ich merke auch ganz arg oft, viele Dinge, die liegen gar nicht in meiner Kontrolle. Und da kann ich noch so überzeugt sein, dass ich das umsetze, und ich schaffe es einfach nicht. Ich weiß nicht, ob das schon mal so gegangen ist. Jetzt gerade mit dieser Plattform hier. Wir hatten alle möglichen Ziele. Und sind davon ausgegangen, da werden genug Leute sich finden, die das unterstützen finanziell. Dann ist anders gekommen. Und weißt du was? Dinge, die ich anderen zugesagt habe, an dem und dem Zeitpunkt sind wir so und so weit, die sind nicht eingetroffen. Also selbst, obwohl ich das umsetzen wollte, ging einfach nicht aufgrund von den äußeren Umständen. Und manchmal setzen wir vielleicht bewusst Dinge nicht um oder gehen bewusst Schritte in der falsche Richtung, die zum Tod führt, anstatt zum Leben. Aber ganz arg oft hat es auch was mit den Umständen zu tun. Und auch hier finde ich das so faszinierend, dass der Gott, der zu dir sagt, hey, ich liebe dich, dass der einfach über den Lebensumständen steht. Und dass es ein Gott ist, der eben nicht nur labert, sondern der wirklich Schritte gegangen ist. Ich habe das vorher gesagt, Gott liebt dich so sehr, dass er gesagt hat, ich wäre bereit, mich das richtig was kosten zu lassen. Und ich will dir heute Abend mal einen Vers vorlesen. Das ist einer der bekanntesten Verse aus der ganzen Bibel. Der steht im Johannesevangelium, das ist am Anfang oder das vierte Buch im Neuen Testament. Und da sagt Gott mal, Johannes Kapitel 3, Vers 16, denn so sehr hat Gott die Welt. Und da meint er jeden einzelnen Menschen auf dieser Welt und vor allem auch dich. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und weißt du was? Da spricht jetzt Gott über diese Ebene hier. Eines Tages, egal wie ernst wir das Leben nehmen oder wie lange wir es rauszögern können, eines Tages werden wir sterben, körperlich. Und das, was Gott sagt, ist, ein Mensch, der sein Vertrauen auf Jesus Christus setzt, der stirbt körperlich genau gleich wie einer, der es nicht tut. Aber der lebt ewig weiter, weil Gott, Gottes Geist in ihm lebt. Er hat Gottes Leben in sich durch Jesus Christus, weil er sein Leben Jesus Christus anvertraut hat. Also eine ganz andere Dimension von Leben. Ein neues Leben. Nicht ein moralisches, bisschen verbessertes Leben, sondern ein neues Leben, ein göttliches Leben. Von Gott geschenkt. Und das ist echt eine wichtige Frage für uns im Leben. Wichtiger als vieles andere. Diese Frage, kennst du diesen Jesus? Hast du dein Vertrauen schon auf diesen Jesus gesetzt? Denn Gott hat nicht nur darüber geredet, dass er dich liebt, sondern der ist Schritte gegangen, der hat sein Ein und Alles, seinen einzigen Sohn gegeben, damit dieser Jesus Christus stellvertretend stirbt am Kreuz für dich und für mich. Und dann sagst du vielleicht, ja gut, wenn du mich vergleichst mit den ganzen anderen hier, da bin ich ja gar nicht so schlecht. Weißt du was, da magst du vollkommen recht haben. Vielleicht bist du ein richtig guter Mensch. Aber wenn ich allein schaue, wie viele Entscheidungen und wie viele Schritte ich schon in Sand gesetzt habe, die dem widersprechen, was Gott ist. Gott ist die Liebe. Du musst nicht mal viel Böses tun. Einfach nur lieblos sein. Bei uns wird gerade Glasfaser verlegt in Neuenstein. Ich weiß nicht, ob das bei euch im Ort auch schon war, aber das ist echt ein Desaster. Und bei uns haben sie da irgend so Subunternehmer genommen. Die Firma kommt aus Holland und die Arbeiter, keine Ahnung, aus aller Welt. Die haben ganz andere Standards wie wir in Deutschland. Da sieht es aus bei uns im Städtchen, das ist irre. Und ich ertappe mich immer wieder, da komme ich aus dem Haus raus, alles ist dreckig, überall steht alles rum, teilweise kannst du nicht durchfahren, keiner sperrt was ab. Dann wird rausgefräst, kein Schild hin, die Kinder haut es vom Roller runter, was weiß ich was alles. Also es geht wild zu. Und ich ertappe mich immer wieder, dass ich denke, hey, solche Deppen. Weißt du was, genau das Gegenteil von Gottes Charakter. Und da merke ich, hey, ich bin ein Mensch, ich brauche Jesus. Ich brauche Vergebung. Ich kann hier vorne stehen und noch so brav und nett erscheinen. Aber hier im tiefsten Inneren, da weiß ich, da sieht es manchmal ganz schön dunkel aus. Und deswegen bin ich ja so froh, dass ich Jesus haben darf. Ich muss nicht versuchen, ein besserer Mensch zu sein. Sondern kann zu Jesus kommen und sagen, Jesus, weißt was, hier bin ich. So wie ich bin. Mit all meinen Fehlern, mit all meinen Schwächen. Ich danke dir dafür, dass du mich trotzdem liebst, genauso wie ich bin. Und dass du bereit bist, dein Bestes für mich zu geben, damit ich wieder Zugang habe zu dir. Und das hat mein Leben auf den Kopf gestellt. Diese eine Entscheidung und die Schritte auf Jesus zu, die haben alles verändert in meinem Leben. Und wenn du diesen Jesus noch nicht kennst, dann kann ich dir nur Mut machen, hey, denke mal darüber nach.
Weil was hast du zu verlieren? Ich kann dir versprechen, Jesus wird alle Bereiche erweitern in deinem Leben. Er wird dir Verständnis für das geben, was das bedeutet, in einem ganz anderen Ausmaß. Das heißt nicht, dass dein Leben leichter wird. Der wird dich manchmal vielleicht sogar in die Panikzone bringen. Aber es führt immer zum Leben. Und dann habe ich noch ein letztes Wort. Das ist das Wort, das ist wahrscheinlich am allerschwersten von den drei hier. Das ist das Wort Presence. Ich muss gerade überlegen, während ich schreibe. Presence. Das heißt einfach Gegenwart. Oder man könnte auch sagen, jetzt. Und dieses Wort, ich glaube, das ist eins der schwierigsten für uns tatsächlich umzusetzen. Denn in dem Zeitalter, in dem wir leben, ist es total leicht, körperlich anwesend zu sein und im Smartphone irgendwo anders auf der Welt zu sein. Also so leicht wurde es uns noch nie gemacht, das hier immer irgendwie aufzuteilen mit einem, was weiß ich was, Aspekt von uns als Mensch, hier zu sein, mit dem anderen irgendwo anders. Und wir merken, wir können es vielleicht noch nicht so richtig greifen, aber wir merken, das ist eigentlich nicht gesund. Und das Allerschwerste ist wirklich, jetzt in der Gegenwart zu leben, mit Leib, Geist und Seele. Und je mehr ein Mensch das lernt, desto mehr wird er auch in dem Konzept hier aufblühen und bewusst in irgendwelche Richtungen gehen, um sich weiterzuentwickeln. Und nicht einfach nur willkürlich oder sonst irgendwas. Und in Bezug auf das Wort Gegenwart will ich dir noch ein paar Verse aus der Bibel vorlesen, weil ich einfach merke, dieses Wort Gegenwart, das ist ein faszinierendes Wort und trotzdem ist es so schwer zu greifen. Aber nur in der Gegenwart kannst du zum Beispiel Dinge erleben. Du kannst nur dann die Atmosphäre in einem Fußballstadion erleben, wenn du da bist. Vom Fernseher ist es anders. Oder wenn es vergangen ist, ist auch anders. Und deswegen ist so wichtig zu verstehen, der wichtigste Moment in deinem Leben ist jetzt. Vorher ist schon vorbei. Später wird man vielleicht nicht erleben, wir wissen es nicht. Jetzt sind wir hier. Und weißt du was, jetzt können wir Entscheidungen treffen und jetzt können wir Schritte gehen. In allen drei Ebenen. Und da gibt es einen Vers in der Bibel, das ist einer so von meinen Lieblingsversen, damit konnte ich am Anfang nicht viel anfangen, weil da ein Wort drin vorkommt in der Bibel, das hört man nicht so gern als Mensch, auch in Bezug auf Gott, das passt so nicht in unser Gottesbild rein, aber steht halt so drin, deswegen lese ich es euch so vor. Da steht drin, denn Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern zum Erlangen des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus. Also, ganz vereinfacht könnte man mal sagen, Gott hat keinen Menschen dafür geschaffen, dass er allein durchs Leben geht, dass er Entscheidungen willkürlich trifft oder auf irgendeinem Datenpool, von dem man nicht mal weiß, ob der trägt oder nicht trägt, und dass er eines Tages mal in der Ewigkeit ist, ohne die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Dafür hat Gott keinen Menschen erschaffen. Sondern er hat jeden Menschen erschaffen, auch dich und mich, damit wir das Heil, steht da drin, oder das neue, ewige Leben in Jesus Christus bekommen. Und dann schreibt er über diesen Jesus, der für uns gestorben ist. Und jetzt ist die Frage, warum ist denn Jesus gestorben? Da gibt es nur einen einzigen Grund dafür. Und den nennt er hier. Und den finde ich so faszinierend. Da sagt er, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben. In manchen Bibelübersetzungen steht auch, ob wir leben oder sterben. Und jetzt musst du mal überlegen, was für Zustände gibt es noch, außer wachen oder schlafen, leben oder sterben. Du befindest dich nie in einem anderen Zustand. Einer von den vier ist immer. Und der Grund, warum Jesus Christus gestorben ist, damit wir in der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott leben. Ob wir wach sind oder ob wir schlafen. Ob wir körperlich lebendig sind oder ob wir körperlich tot sind. Es geht um die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Das ist das Ziel. Gegenwart Gottes. Immer und zu jeder Zeit. Ich war letzten Sommer in einer Höhle mit so Jugendlichen. Und was ich da manchmal mache, ist, dann wir gehen da rein, das ist ziemlich matschig, nass, kalt, unangenehm. Manche finden es super lustig, werfen die anderen noch mit so Matsch ab und die anderen, die heulen schier oder flippen aus, was auch immer. Und dann habe ich sie hingesetzt an einem Platz, wo es relativ sicher war und habe ich gefragt, ob es okay ist für sie, wenn wir mal das Licht ausmachen. Dann habe ich gesagt, ja, ist okay. Haben wir alles Licht ausgemacht, dann war es ganz dunkel. Dann habe ich einfach so eine kleine Geschichte erzählt, das eigentlich ist auch eine Sache, die in der Bibel steht. Da gibt es mal so eine Stelle in der Bibel, wo es über verschiedene Zeiten spricht. Und dass unser Leben einfach verschiedene Zeiten hat. Gute Zeiten, schlechte Zeiten, schöne Zeiten, harte Zeiten und so weiter. Dann habe ich zu den